Yeah. FFM 06. Hier bist du mit 12 schon psychisch krank. Du hast verloren, wenn du hier keine Reflexe hast.
Frankfurt, Main, wir sehen Rot 069, ihr seid tot.
Ja, herzlich willkommen. Es ist Premierentag für unseren neuen Podcast Banditen müssen schlafen. Rafa, du bist auch da. Grüß dich.
Grüß dich, hey.
Ja, ich glaube, wir müssen den Leuten, die uns vielleicht von Verurteilt jetzt schon mal zugehört haben, trotzdem nochmal zusammenfassen, was mit dir so passiert ist. Und ich würde sagen, wir starten erstmal, wie wir uns kennengelernt haben, ja, und warum wir diesen Podcast überhaupt machen. Mhm. Rafa, ich meine, ich kannte dich irgendwie schon immer. In Frankfurt kennt man sich so ein bisschen. Ich habe dich natürlich als Rapper verfolgt. Wir haben es im Intro schon so ein bisschen gehört, was du da so gemacht hast. Und dann haben wir uns eine Zeit lang so ein bisschen aus den Augen verloren und irgendwann, immer wenn wir uns so auf Veranstaltungen getroffen haben, habe ich dich immer mal wieder gefragt, aber irgendwann musst du mich mal trainieren. Ja. Und das ging dann über Jahre und dann hast du irgendwann angefangen, mich zu trainieren.
Ja, da hatte ich ja diesen Tag der offenen Tür, da bist du vorbeigekommen und dann war das Ding sicher.
Ja, da habe ich dann es endlich auch mal geschafft, so ein bisschen Sport zu machen. Genau. Und während unserer langen Sportsessions war es schon immer so ein bisschen so, dass wir auch ein bisschen privat geredet haben, weil wir hatten uns ja dann eine Zeit lang nicht gesehen. Was hast du so gemacht? Was hast du so gemacht? Wie war es früher? Viele gemeinsame Freunde auch gehabt, viele gemeinsame Stories auch erlebt, sage ich mal, an gewissen Stellen. Und irgendwann ist der Gedanke so ein bisschen gekommen zu sagen, ey, das muss eigentlich mal erzählt werden, weil du hast ja schon eine sehr krasse Geschichte.
Ja. Also ich wurde in den letzten Jahren auch immer mal drauf angesprochen, so ey, schreib doch mal ein Buch, mach mal irgendwas. Ich war so, okay, komm. Was soll ich damit anfangen, jetzt ein Buch zu schreiben? Aber so ein Podcast ist cool, ich quatsch gerne, du auch. Du kannst es sehr gut und ich meine ich auch. Und dann, ja, jetzt sitzen wir hier und ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr.
Jetzt sitzen wir, ich freue mich auch sehr. Ja. Wir hatten ja, wie gesagt, schon die Verurteilt-Folge über dich und die war hochspannend. Ja. Da hat Heike mir auch einige interessante Informationen noch so gegeben. Aber wie es halt so ist, es ist immer eine Folge Verurteilt, die geht dann so eine Stunde und da kann man natürlich jetzt nicht alle Informationen reinpacken. Ja. Und ich glaube, was das Interessante an diesem Podcast hier sein könnte, ist, dass wir dem Ganzen mal wirklich sehr tief auf den Grund gehen können. 100%. Weil man hört dann immer nur, der hat das gemacht, dann wurde er zu dem verurteilt, es gibt die Strafe und es gibt dies und dies und Ananas. Aber hier haben wir, glaube ich, mal so ein bisschen das Forum, um reinzugehen. Wie entsteht das überhaupt, dass man an gewissen Stellen mit dem Gesetz in Konflikt gerät?
Oder auch an allen Stellen.
Ich bin gespannt, an wie vielen Stellen das passiert ist bei dir. Ja. Wir haben bei Verurteilt schon gehört, dass es quasi eine Verhaftung gab und die Leute, die jetzt das hören, wissen schon, wie der Sendungstitel ist, nach der Verhaftung. Deswegen soll es hier so ein bisschen, ja, um diesen Tag gehen. Ich würde sagen, wir gehen mit dem Bang rein, wo am Ende stehen wird, dass du wirklich verhaftet worden bist. Mhm. Aber ich fange mal ganz simpel an, um mal locker zu starten. Das war der 10.02.2010.
Ja,
das ist schon ein bisschen her, es war ein Mittwoch. Wie ist da dein Tag gestartet? Was hast du zum Frühstück gegessen? Was weißt du noch?
Das kann ich sogar sehr genau sagen, weil ich ein hochdisziplinierter Mensch bin. Was habe ich gegessen? Zu dem Zeitpunkt wollte ich einfach ein bisschen was draufpacken und ich habe mein Frühstück wirklich ausgedehnt genießen können. Also mit Eiern, mit Landbrot, mit süß und salzig, das volle Programm. Ich bin immer relativ, also 9 Uhr aufgestanden, dann gab es erstmal was zu essen, dann ging es ins Training. Und habe trainiert. Und im Laufe des Tages hatte ich natürlich den ein oder anderen Termin, was wir in Frankfurt immer sagen, wir hätten was zu erledigen.
Dass der da muss ich komm sofort rein. Was heißt das genau?
Also Deal.
Noch genauer bitte.
Also ich hatte zu dem Zeitpunkt über ein paar Landesgrenzen hinaus ein paar Drogen verschifft oder wie auch immer man es oder transportiert, verkauft, wie man auch immer das nennen mag. Und da kam jemand aus einem anderen Bundesland zu mir und ich sage auch gleich, warum ich das andere Bundesland gerade erwähnt hat, kam zu mir und hat sich was abgeholt. Ja, ich habe damals eigentlich alles verkauft, was ging, also ob es Koks, Pillen, Gras oder sonstiges war, in dem Stadtteil, in dem ich groß geworden bin. Wir waren, und da habe ich aber die Finger von gelassen, wir waren tatsächlich für Heroin bekannt. Weil du weißt, Bockenheim, du kennst dich in Frankfurt aus, ist sehr nah am Hauptbahnhof. Und die ganzen Leute vom Hauptbahnhof sind zu uns gekommen. Und wir haben da, also ich nicht, aber da gab es auf jeden Fall immer was zu holen bei uns. Und und dann habe ich mich im Laufe des Tages dann mit dem einen getroffen, der kam zu mir, haben unseren Deal gemacht. Ging auch nicht um viel. Ja, es ging jetzt auch nicht um große Mengen. Kam zu mir. Und dann hat er sich was abgeholt, ist wieder zurückgefahren. Und es war schon relativ spät. Es war schon so gegen 19 Uhr, so, also so am frühen, oder sagen wir es mal am Abend. Und für mich war der Tag eigentlich gelaufen. Ich habe eigentlich nur trainiert.
Das heißt, wir fassen zusammen, du hast gefrühstückt, du hast trainiert.
Ich bin im Training gewesen.
Und wusstest quasi, so wie andere dann irgendwelche beruflichen Termine hatten, hast, ja gut, eigentlich ist es dann auch bei dir ein beruflicher Termin.
Genau.
Zu sagen, ich habe jetzt hier einen Deal am Laufen.
Genau.
Wie das alles im Detail abgelaufen ist, wie deine Logistik da war, werden wir in einer der nächsten Folgen auch so ein bisschen aufdröseln, weil das finde ich auch eigentlich ziemlich spannend, wie so der Alltag aussieht, wie man sich das überhaupt aufbaut. Aber jetzt sind wir noch in dem Tag drin, wo du verhaftet wurdest.
Also
das heißt, der Tag ist eigentlich unspektakulär.
Super unspektakulär. Ich meine, zu dem Zeit bin ich frisch Vater gewesen. Also meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 6 Monate alt. Und dann habe ich natürlich so Daddy-Sachen gemacht. Rumgelaufen draußen im Kinderwagen, mich um die Kleine gekümmert. Also wirklich ganz unspektakuläres tägliches Zeug, was man halt so macht. Abgesehen davon, dass ich halt ein Drogenhändler war. Und vieles mehr. Und gegen 19 Uhr, glaube ich, meine ich, ist das gewesen. Und dann ist er auch wieder gefahren. Und haben dann unseren gemeinsamen Abend einfach verbracht als Familie. Und sind dann auch ganz normal ins Bett gegangen. Ich war auch nie so eine Nachteule, so wie man es so kennt. Ins Bett gegangen und dann morgens um gefühlt 4:30, 5 Uhr zu einer sehr unchristlichen Zeit ist bei mir die Tür aufgeflogen. Da waren sie drin bei mir.
Bevor wir da reingehen, würde ich trotzdem gerne noch auf diesen Tag eingehen, im Sinne von, wie, damit ich mir das Setting vorstellen kann. Das heißt, du hast gefrühstückt, ganz normal Termine gehabt in deinem damaligen Business, du hast Familie angesprochen. Ja. Wie war das Setting? Habt ihr als Familie einfach zusammen gewohnt in Bockenheim? Ganz normal, 3-Zimmer-Wohnung, 4-Zimmer-Wohnung?
Genau, 3-Zimmer-Wohnung. Meine Eltern sind ausgezogen und ich bin damals einfach in der Wohnung geblieben. Mhm. Hatte da dann auch meine damalige Freundin kennengelernt, die Mutter von meiner Tochter. Die ist dann auch schon relativ schnell zu mir gezogen. Ich bin so einer, ich mach den Sack einfach zu. Ja, okay, wir sind jetzt zusammen, wir finden uns gut. Alles klar, komm her. So werden die Dinge gemacht. Und es war schon sehr verrückt. Also es war schon sehr verrückt damals auch so das Miteinander. Muss dir vorstellen, ich war einfach ein Typ, der in allem, was er getan hat, ins maximal extrem gegangen ist. In allem. Ob es Sport ist, ob es Beziehung ist, ob es Freundschaft ist, ob es Loyalität ist. Das ist mein Lifestyle. Ich habe diese Essenz immer noch in mir, dieses Extreme. Nur habe ich natürlich in den letzten Jahren verstanden, wie ich so meine Ziele für mich stecken sollte, damit ich niemanden verletze. Und vor allem auch, damit ich in einer gesunden Gesellschaft auch irgendwo einen Erfolg mir verbuchen kann in dem, was ich so mache in meinem jetzigen Business. Und aber diese Essenz habe ich nie verloren und früher war es halt die maximale Kriminalität. Also ich habe nichts ausgelassen, bis auf so Sexgangster-Scheiß, ja, solche, weißt ja, diese ganzen Vergewaltigungssachen und so, da bin ich ja komplett, also nee. Aber ansonsten habe ich eigentlich alles auf dem Kerbholz, was man so anstellen kann.
Ja, darum soll es in den nächsten Staffeln in diesem Podcast gehen. Da werden wir wahrscheinlich tatsächlich auch nochmal sehr ins Detail gehen
100%.
Müssen, was du so alles gemacht hast. Aber wir sind ja jetzt hier am Tag der Verhaftung.
Ja.
Versuche mich so ein bisschen in die Szenerie reinzudenken. Hattest du an dem Tag schon Vermutungen, dass das der Tag der Tage werden könnte? Also gab es in irgendeiner Art und Weise, dass du beim Frühstück gesessen hast und gedacht hast, irgendwie ist heute so ein Tag oder war das irgendwie ein normaler Tag?
Also ich sag ehrlich, wenn du kriminell bist und nicht komplett auf den Kopf gefallen bist, hast du auch ein Gespür. Du hast ein Gespür für Menschen, zum Beispiel für zivile Beamten, die dich beobachten.
Ja, okay, dann erzähl mir das mal. Also
ich erkläre dir das.
Du hast ein Gespür für was?
Ich habe ein Gespür für das Leben. Das heißt, nicht schlafen zu können, nicht wirklich ruhig schlafen zu können, ist Teil des Lebens, was ich mir ausgesucht habe. Deswegen ist es für mich nicht unnormal gewesen, auf Alarm zu sein. Es war für mich nicht unnormal, über die Schulter zu gucken. Es war für mich nicht unnormal, gewisse Wege zu gehen, die ich gegangen bin. Ein Gefühl zu bekommen, dass du wirklich auf, also das heißt, es ist kein Gefühl, sondern dass du durchgehend auf einer Alarmstufe operierst. Das wird dir am Ende danach natürlich noch viel bewusster. Das ist wie bei einer Massage. Nach einer Massage weißt du erstmal, wie dreckig es dir vorher ging. Weißt du, ich meine?
Ja, ja.
Und
aber
genau das ist es.
Aber wenn wir darüber reden, dass du quasi jeden Tag in Alarmbereitschaft bist, das kann ich nachvollziehen. Ich meine, das ist ja auch normal. Also du weißt ja, was du machst und du weißt, das darf ich nicht.
Ja, nee, das ist nicht so normal.
Und dann könnte man ja, ja gut, aber also ich glaube, dass man dann aufgeregt ist, ist normal, oder? Also du weißt ja, dass es theoretisch sein könnte, aber was ich wissen wollte ist, an dem Tag gab es in irgendeiner Art und Weise einen Punkt, wo du dachtest, irgendwas ist anders, weil diese Alarmbereitschaft kanntest du ja.
Das war normal für mich.
Genau, das war quasi dein Default-Zustand, war diese Alarmbereitschaft zu wissen, was ich mache.
Hat Konsequenzen.
Kann Konsequenzen haben. Ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte es ja noch nicht bis jetzt. Aber gab es an dem Tag in irgendeiner Art und Weise einen Punkt, ja, wo du gedacht hast,
Nee.
Das heißt, du bist ganz normal ins Bett. Du hast gedacht, heute ist ein ganz normaler Tag. Ich habe mein Business gemacht und es gab jetzt auch keine Hinweise von irgendwelchen Mitstreitern oder in irgendeiner Art und Weise, weil du von Zivilbeamten angesprochen hattest, die...
Das kann ich auch sagen, warum ich es angesprochen habe, weil ich eine gute Woche oder zwei Wochen vorher hatte ich nämlich auch was am Laufen. Da habe ich mich in einem Hotel getroffen, dann bin ich in die Lobby gegangen und da saß wirklich so ein Volltrottel mit so einem Baumfällerhemd und einer Zeitung da und ich denke mir so... Come on, also gebt euch doch bitte ein bisschen Mühe. Ja, also ich wusste schon, dass ich da beobachtet werde, war mir aber egal. Durch die Wand durch, mir ist alles egal gewesen. Okay, und deswegen habe ich das auch mit dem Zivilbeamten angesprochen, dass ich wusste, dass irgendwas am Laufen ist, aber wann, keine Ahnung. Ich wäre auch nicht auf die Flucht gegangen. Ich bin jemand, der mit seinen Konsequenzen, der Konsequenzen annimmt und Verantwortung übernimmt. Und das habe ich auch gemacht.
Habe ich das richtig verstanden? Du hast gesehen, dass da ein unbeholfener Zivilbeamter war und hast gesagt, nee, ich mach's trotzdem.
Natürlich.
Aber warum natürlich?
Straight up Gangster. Einfach weitermachen.
Ja, aber du weißt ja, dass es eventuell sein kann, dass du, weil du so straight up bist, dass das eben dann nicht weitergehen kann.
Ja, ist es ja auch.
Also ich kann ja nicht, wenn ich jetzt an der roten Ampel stehe und die Polizei steht rechts neben mir, kann ich ja nicht sagen, nee, ist mir egal, ich fahre jetzt weiter, weil dann weiß ich ja genau, die halten mich jetzt gleich.
Doch, du kannst es.
Aber ist die Frage, ob richtig weit fahren, damit die mir den Führerschein geben.
Nee, ich meine nur, du kannst alles tun, was du willst. Kommst du mit den Konsequenzen klar? Das ist immer die Frage. Kommst du mit den Konsequenzen klar für das, was du tust? Und da überlegt sich kein Zweiter, wie es weitergehen kann, wenn es mal gut läuft im Business. Dann läuft's gut im Business, aber niemand versteht, wann man aufhören muss. Auch ich hab's nicht verstanden. Weißt du, mit dem Kopf durch die Wand, einfach weiter. Wie viele Gangsterfilme oder sowas kennst du, wo Goodfellas oder was auch immer, wo wirklich die bei der Polizei auf dem Schirm sind und trotzdem ihre Dinge weitermachen? Das ist nicht ungewöhnlich. Weißt du, ich meine?
Ja, ich will nicht sagen, das ist ungewöhnlich. Nee, alles ich muss nur irgendwie probiere es zu verstehen.
Scheißegal-Einstellung. Es ist eine Scheißegal-Einstellung. Wenn du ein Ziel hast, ziehst du es durch. Also ich bin in meiner Essenz so, in meinem Kern bin ich so. Ja? Und wenn ich dann Zivilbeamten da sehe, der seinen Job sehr schlecht macht, dann habe ich das registriert und mache halt irgendwie, kommuniziere halt irgendwie anders mit meinen Leuten. Ich habe mich in der Sauna getroffen, um Dinge zu besprechen. Ja? Aber natürlich, wenn du drauf scheißt, dann hast du natürlich auch noch eine wie sagt man, wenn sie dir mithören. Ein Telefonskript oder wie das heißt, so ein Abhörprotokoll. Natürlich gab's das. Ja? Irgendwann wirst du halt auch einfach unvorsichtig oder dir ist, wie gesagt, einfach alles egal.
Das heißt, du wusstest aber zu dem Zeitpunkt schon, zwei Wochen vor der Verhaftung, dass du beobachtet wirst.
Ja. Ja.
Und hast trotzdem weitergemacht?
Ich habe weitergemacht.
Da gibt's nämlich jetzt zwei mögliche Gründe.
Ja.
Du hast gerade schon angesprochen, fühlt man sich dann unbesiegbar und denkt, jo, der kann mich zwar abhören, aber der wird mich irgendwie nicht erwischen können. Oder glaubst du, dass in dir irgendwas war, was erwischt werden wollte, weil dieser Druck ständig da war? Weil, jetzt mal nochmal, aus logischer Sicht macht es ja keinen Sinn zu sagen, ich mache es jetzt trotzdem, obwohl ich gerade weiß, dass sie mich beobachten. Man könnte ja auch sagen, langfristiges Business, ich halte jetzt erstmal die Füße still, vielleicht verschwinde ich dann vom Radar und dann kann ich danach größeres Business machen. Das heißt, was hast du für dich selber für Gründe im Kopf, dass du einfach gesagt hast, ja, ich weiß, dass ich jetzt beobachtet werde, aber es ist mir scheißegal.
Das war der Lifestyle und es hat dazugehört. Man kann mir unterstellen, dass ich es wollte. Man kann mir unterstellen, dass ich verhaftet werden wollte.
Ich unterstelle dir gar nicht.
Nein. Ich meine, wenn man so zuhört, ja, dann würde ich dem auch zum gewissen Teil recht geben, weil das auch zum Lifestyle gehört. Das ist dann halt die Konsequenz und die tragisch. Und ich kannte die Konsequenz, ja, verhaftet zu werden. Ob es so ein Himmelfahrtskommando war, kann auch sein. Ja, also
Ja, aber was jetzt denkst du denn? Also was denkst du denn, weil du hast es gerade gesagt?
Es hat dazugehört. Es hat einfach dazugehört. Ich wollte es einfach erleben. Mir war alles egal. Ich wollte es erleben.
Das heißt, am Ende ist hier noch eine dritte Ebene aufgegangen, weil mein ursprünglicher Gedanke war, ich will erwischt werden, damit es vorbei ist.
Nein.
Das hat man ja auch oft bei Straftätern, gerade bei so...
Das ist so ein Filmding, wenn dann jemand 5 Leute umgelegt hat, bitte erwischt mich.
Und
so.
Dann, ich will aufhören, genau. Nein, irgendwie, ich konnte den nicht anders und war. Nein, das heißt, nein. Du wolltest jetzt nicht erwischt werden, so wie ich es vermutet hatte, damit es vorbei ist, weil du den Druck nicht mehr aufhältst, abends Druck zu schlafen. Ja, du hast gesagt, du hast mit ständig Angst gelebt.
Nein, habe ich nicht. Ich hab...
Du hast immer ständig Angst. Du hast gesagt, du warst ständig angespannt.
Ich war angespannt, ich hatte aber keine Angst. Wenn du dich haust, dann bist du auch angespannt. Im Optimalfall, also hast du da jetzt keine Angst vor, im Optimalfall, ja?
Okay, das heißt, und damit ich es richtig verstehe, ja. Du wolltest verhaftet werden, weil ich das zu nicht. Dem Lifestyle dazugehört.
Nein, ich wollte...
Du wolltest es erleben, hast du gesagt.
Genau, ich wollte es erleben. Ich bin Mensch...
Hättest du auch dem Zivilbeamten einfach sagen können? Dann hör mal zu, Bruder.
Das ist nur Schauspiel.
Du siehst hier so unbeholfen rum, Alter. Ich will aber verhaftet werden, da haben wir ein gemeinsames Interesse. Ich will das spüren. Ist es so gewesen?
Ja, ich will das Leben spüren. Ich will das Leben leben und spüren. Und am Ende...
Bist du bei einer Verhaftung?
Ja, klar.
Ist dir da nichts anderes eingefallen?
Zu sagen, du, ich habe keinen Bock, aus dem Flugzeug zu springen oder mit 360 km/h über die Autobahn zu blasen mit so einem Reiskocher. Auf gar keinen Fall. Ich habe halt den Gangsterscheiß drin. So
das verstehe
gehabt.
Ich. Guck mal, das verstehe ich sogar. Und da kommen wir auch noch zu. Aber mir geht es jetzt tatsächlich erstmal um die Situation zu wissen, ich werde beobachtet und mache einfach weiter.
Aha.
Und ich versuche einfach rauszufinden, warum man das macht.
Pass auf, ich bin nie durch die Weltgeschichte gelaufen und habe gesagt, ich bin schlauer als die Polizei. Nie.
Das habe ich dir auch nicht unterstellt.
Nee, ich meine, ich will nur was sagen. Also ich habe jetzt nicht gesagt so, okay, ich mache trotzdem weiter, die erwischen mich nicht. Mir sind die Konsequenzen klar gewesen, mir war es egal und ich weiß, dass ich bis zum heutigen Tag Verantwortung übernehme. Ich habe, will ich jetzt mal ganz groß behaupten, noch nie mit dem Finger auf irgendwen gezeigt für meinen Scheiß. Das ist auch der Grund, warum ich niemand verraten habe. Weil ich meine Scheiße mit mir selbst ausmache, die ich so anstelle. Weißt du, ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst, aber du beantwortest meine Frage immer noch nicht.
Okay, sag mal.
Nochmal, also ich versuch's noch.
Ja, nochmal.
Kann man kriminelle Dinge weitermachen, wenn man weiß, man wird beobachtet und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass man verhaftet wird?
Ja, wenn du keine Angst vor dem Gefängnis hast.
Ja, okay.
Ich weiß nicht.
Okay.
Weiß ich meine.
Das heißt, dich hat's gar nicht gebockt.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Warum? Kann das eigentlich bocken, wenn man dann da irgendwo hin muss, wo dir einer sagt, was du zu tun hast und dann kriegst du auch ekelhaftes Essen?
Oh ja. Da habe ich auch viele Storys zu erzählen.
Da kann man doch nicht sagen, das ist mir egal, das ist zu erlassen.
Nee, soll ich dir was sagen?
Ja, bitte.
Wenn ich ein Ziel habe im Leben.
Ja.
Und es gibt ein echtes Erfolgsgeheimnis. Gibt's wirklich. Die ganzen Business-Coaches, die verdienen ein Schweinegeld für dieses in einem Monat 1 Million bekommen und hier ist Erfolgsgeheimnis etc. Ja? Es gibt ein allgegenwärtiges Erfolgsgeheimnis, was jeder Mensch, der erfolgreich ist, auslebt. Es ist Entschlossenheit. Es ist Entschlossenheit. Und ich war entschlossen, das zu tun, was ich mache. Mir hätte niemand reinreden können, niemals. Und ich war auch entschlossen, weiterzumachen. Sonst hätte ich ja aufgehört. Ich bin mal bei klarem Bewusstsein. Ich habe keine Drogen genommen, keinen Alkohol genommen, nichts. Ich war aber entschlossen, diesen Lifestyle zu leben. Bis zum letzten Tropfen. Ich habe die Zitrone bis zum letzten Tropfen ausgedrückt. Das ist der Lifestyle, für den ich mich entschieden habe. Im Guten wie im Schlechten. Schöne Autos, viele Frauen und viel Geld. Und 6 Quadratmeter Zelle mit wirklich verschimmeltem Brot und einem Lappen Fleisch, der wirklich schmeckt wie Schuhsohle.
Das heißt, man kalkuliert das mit ein.
Wenn du nicht komplett auf den Kopf gefallen bist. Ich meine, da draußen rennen ja 90% rum, die wirklich denken, die hätten das Rad neu erfunden, weil sie ein bisschen Gewicht bewegen. Und dann gucken sie dumm und was machen sie dann? Irgendwen verraten, weil sie nicht mit den Konsequenzen klarkommen. Sie wollen den Lifestyle, wenn es glitzert und glammert, das ist immer schön. Aber wenn du alles verlierst, alles... Dann werden die Leute wieder weich in den Knien und erzählen irgendwas, nur um ein paar Jahre weniger zu sitzen. Verstehst du? Wenn du dich für einen Lifestyle entscheidest, dann mach es entschlossen und komm mit allen Konsequenzen klar. Die guten wie die schlechten. Und deswegen habe ich einfach weitergemacht.
Das heißt, für dich war schon klar, dass das dazugehört und du hast nicht diese Illusion gehabt, zu sagen, das wird immer so weitergehen, sondern du hast gesagt, der Preis für schöne Frauen, Autos und diesen Lifestyle.
Aber diesen Lifestyle, sage ich mal.
Kann sein, dass dann auch quasi 6 Quadratmeter und verschimmeltes Brot dazugehören.
100%.
Deswegen hast du es einfach so ein bisschen übergangen.
Ja, klar. Ich hatte auch nie ein Ziel. Bis so und so viel will ich jetzt irgendein Geschäft machen. Und dann höre ich auf. Ich will auch mich gar nicht, auch wenn ich dafür verurteilt wurde, als diesen riesen Drogenhändler darstellen. Wenn man das Urteil liest, weiß ja selber, das ist eher kleinkriminell anzuordnen. Da gibt's ganz andere Jungs, die machen Kilos mit Schiffen und Lastwagen und sonst was. Ich war ein Goon, ein Street-Dude.
Aber warum beobachten die dich dann?
Weil ich hier in der Stadt, und das habe ich den Polizist an dem Abend, wo sie mich verhaftet haben, wo ich im Auto war, zum ersten Revier, habe ich den gefragt, warum macht denn hier so ein Riesentheater um so einen Typen wie mich? Und der hat mir original gesagt, weil wir uns über dich informiert haben.
Was ist das für eine Aussage vom Polizisten?
Ich habe keine Ahnung. Aber die haben sich über meine
Plätze... Das klingt ja fast so, als wenn der irgendwie gelobt werden will, dass er ein Referat vorbereitet hat.
Anscheinend. Aber es geht ja nicht darum, dass was ich gemacht habe, sondern welche Rolle ich in der Stadt gespielt habe. Und natürlich informiert sich die Polizei über deine Person. Bist du gewaltbereit, zum Beispiel? Ja? Mit wem hängst du so rum? Was ist so dein Netzwerk an Leuten? Weißt du? Und damals, von mir gibt es 20 Stück in dieser Stadt. 50 Stück von dieser Stadt, von Leuten wie mir mit dieser Essenz, mit diesem Drive. Ja? Natürlich wird sich die Polizei dann informieren, wen sie da überhaupt verhaften. Und egal, was ich da Dreck am Stecken hatte, ich bin immer noch eine Person, die gar kein Problem hat, sich auch zu dem Zeitpunkt, sich auch mit der Polizei richtig anzulegen, und zwar alleine. Ja, dass die richtigen einen schweren Job gehabt hätten.
Was heißt das?
Ja, kaputt schlagen, einfach rein. Ja, anders kann ich es nicht sagen.
Ich muss das immer nur für mich zusammenfassen, damit auch die Hörerinnen und Hörer im Game bleiben. Ja. Das heißt, wir haben jetzt folgende Situation.
Du hast einen hochaggressiven, sehr kriminellen Typen, der den Lifestyle lebt.
Der weiß, dass er beobachtet wird.
Ich
nehme in Kauf, dass ihr mich erwischt. Ich nehme in Kauf, dass ihr mir bald ekelhaftes Brot gebt. Und wenn ihr Bock habt, mich zu verhaften, wäre ich tatsächlich sogar bereit, mich der Verhaftung zu widersetzen, indem ich auf euch losgehe. Das heißt,
nein, ich hätte die Fähigkeiten. Bereit dazu war ich nicht. Wollte ich nicht. Aber ich hätte die Fähigkeiten, die körperlichen Fähigkeiten hätte ich gehabt. Hätte denen einen sehr, sehr schweren Job bereitet. Die hätten auf jeden Fall gewonnen, gar keine Frage, wenn du mit 5 Männern auf einen drauf gehst, so, um zu verhaften. Die machen ja ihren Job auch irgendwo gut, ja. Aber im Endeffekt, das war der Lifestyle. Das war der Lifestyle.
Ja, du sagst immer wieder Lifestyle. Ja. Erklär mal so ein bisschen.
Also, guck mal,
wie kann ich mir das vorstellen, dass...
Zum Beispiel ein Unternehmer. Ein Unternehmer?
Ja, nee, kein Unternehmer, du. Also wie war dein Lifestyle? Also was genau konntest du dir durch die Art und Weise zu leben ermöglichen?
Niemandem Rechenschaft abzulegen, keinen Chef zu haben.
Ja, das heißt kein Chef.
Niemandem Rechenschaft abzulegen. Niemanden zu fragen für irgendwas.
Ja Gott, du musst schon Leute fragen. Also wenn... Du musst ja Leute fragen, kannst du mir jetzt irgendwie irgendwas vorbeibringen oder abholen? Also du machst das ja nicht komplett alleine.
Ja, klar.
Im Endeffekt bist du ja schon in so einer kleinen Unternehmensstruktur.
Ja, 100,
du bist quasi 100%. Selbstständiger.
Ja, nur wenn in einer Unternehmensstruktur 3 CEOs miteinander zum Beispiel kommunizieren, dann haben die ja ein anderes Verhältnis, als wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal vertikal denken, eine Putzkraft mit dem CEO quatscht.
Wo siehst du dich in diesem Organigramm? Also was warst du, ein Straßen-CEO? Oder?
Nee.
Wer warst du?
Das weiß ich gar nicht, das müssen die Leute sagen. Ich habe keine Ahnung, wo ich da war und in welcher Größenordnung. Ach, so ein Scheißdreck.
Ich gibt doch immer diese
Organigramme.
Genau, yeah. Da ist hier so ein roter Faden. Also, glaubst du, wo die Polizei dein Foto hingeklatscht hat?
Einfach irgendwo rechts, links, irgendwo an die Ecke. Okay. Einfach so als ein. Ich hatte auch nie eine Gang, eine Gruppe oder eine Gruppierung oder sowas. Nie. Ich war immer alleine. Ich war immer allein unterwegs. Lonesome Rider um mich auch als Persönlichkeit oder als Person nochmal etwas zu beschreiben. Ich habe in ganz Frankfurt, in jedem Stadtteil mit super geilen Leuten zu tun gehabt. Bis heute würde ich niemals ein schlechtes Wort sagen. Und wir, bis heute begegnen wir uns alle mit Respekt, weil wir alle wissen, was wir auf dem Kerbholz haben. Wir müssen uns nichts mehr beweisen. Und deswegen, in so einem Organigramm würde ich jetzt nicht, könnte ich mich jetzt selber nicht irgendwo positionieren, dass ich irgendwie das Sagen hätte. Ich brauche auch keine Macht. Ich bin kein Mensch, der Macht braucht.
Boah, da bin ich mir noch nicht so sicher.
Nee, ich brauche keine Macht.
Aber wir waren noch bei Lifestyle.
Ja.
Was brauchst du? Was ist Lifestyle? Heißt das teure Klamotten, Autos, geil essen gehen, feiern gehen?
Ein gewisses.
Schöne Begleitung. Also, weil du hast immer wieder von Lifestyle geredet, weil am Ende warst du ja bereit, einen Preis zu zahlen.
Ja, einen sehr hohen.
Sehr hohen Preis. Und der dir scheinbar bewusst war auch, dass der quasi auf dem Spiel steht.
Ja.
Und da muss man ja schon dann denken, okay, für was? Und was ist dieses für was bei dir gewesen?
Ich habe keine Ahnung. Es war wirklich das Erleben, das Leben. Das zu erleben, in dem Moment zu sein. So, ich brauche immer noch extreme Vorkommen oder krass ambitionierte Ziele oder sonst was, um das Leben zu spüren. Für mich ist einfach nur da hängen und an die Wand gucken, für mich hat das nichts mit einer Teilnahme am Leben zu tun.
Das heißt, du musst dich in irgendeiner Art und Weise spüren?
Hundertprozentig.
Das ist ja schon eine sehr extreme Form.
Ja, ja, sehr extrem. Selbst meine Mom sagt, hey, das ist nicht gesund, du brauchst so... Ja.
Da hat sie einen Punkt.
Nein, aber...
Ich weiß nicht, ob man da widersprechen könnte, liebe Mutter.
Nein, aber auch körperlich.
Ja, klar.
Ich kann halt krass viel, also lange Leid aushalten und brauche auch, oder ich will mal in der Vergangenheit sprechen, ich habe es halt gebraucht, wirklich Schmerzen gebraucht und irgendwie körperlich irgendwas zu fühlen, damit ich das Leben spüre. Weiß ich meine? Das ist
ja eigentlich krass.
Sehr extrem. Sehr, 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 sehr extrem.
Macht dir das Angst?
Nein. Ich kenn's doch. Ich kenn's nur so. Deswegen macht's mir keine Angst. Mir macht's eher Angst, mich mittags 2 Stunden schlafen zu legen und mir nicht einzureden, dass ich faul bin. Das macht mir Angst.
Das heißt, der Gedanke, den natürlich wahrscheinlich jeder da draußen haben könnte, ist von wegen hier, ich will das haben, damit ich mit einem dicken Auto
alles
geile
gehabt.
Klamotten kaufen gehen kann. Ja, aber hast du es gehabt, oder?
Habe ich gehabt, ja. Ja,
was hat dir das irgendwie was gegeben? So Selbstvertrauen? Oder also,
nein.
Warum? Also versuch mal zu beschreiben, wenn du von Lifestyle sprichst, was genau dieser Lifestyle dir bedeutet hat und wie der sich geäußert hat. Also so, wie kann ich mir den Rafa vorstellen, der an dem Tag abends verhaftet wird, aber vorher noch diesen Lifestyle hat, hast du geile Klamotten angehabt, was für ein Auto bist du gefahren?
Okay.
Wie war so dein Alltag in Restaurants? Bist du da irgendwie dick ins Restaurant
Wang,
oder?
Nein, guck mal, ich bin Frankfurter Kid, okay? Ich habe auch...
Ja, deswegen.
Ja, ich habe auch, guck mal, ich habe in meinem Keller sehr, sehr viel Geld liegen gehabt und trotzdem bin ich mit 20 Euro rumgelaufen. Der eine sagt, ey, der Rafa ist...
Wie viel Geld lag da so im Keller rum?
Im Keller? Ja. Ach, am Ende war es nicht viel, 30.000, 40.000 Euro. War nicht viel.
Auch gerne in meinem Keller.
Ja, aber wenn du von Business redest, dann ist das wirklich ein Peanuts, aber ein Klacks.
Schon busy was.
Ja, natürlich, aber...
Rafa, ich halte dich trotzdem jetzt
daran. Lifestyle.
Was für Klamotten hast du gehabt?
Also,
teure.
Nein. Ich hatte ein weißes T-Shirt und eine Jeans, es hat gereicht, um die Menschen zu beeindrucken.
Okay, das heißt, Klamotten können wir bei dir schon mal ausschließen.
Ja, ja.
Autos. Geiles Auto? Irgendwie brauchtest du ein geiles Auto?
Manchmal bin ich U-Bahn gefahren und manchmal Porsche. Wie ich Bock hatte. Also, ich habe mir... Ja.
Das ist gut tatsächlich. Das ist dann quasi der Titel von deiner Biografie zwischen U-Bahn und Porsche.
Sportstein und Skyline. U-Bahn und Porsche, genau. Die Jungs aus der Nordi, die haben mich dann auch immer mal Will genannt. Wegen Bad Boys. Weil ich diesen Porsche da... Den haben wir uns geteilt. Also das ist auch so ein Thema, ja. Sich irgendwelche schönen Autos teilen. Da haben sie mich Will Smith genannt. Wegen Bad Boys. Weil ich diesen Porsche gefahren bin.
Wie also ist das dann so, wie man sich vorstellt? Man hat Cash und bezahlt den Bar? Oder wie?
Nein, das ist doch alles... Guck mal. Es gibt halt dieses Phänomen, schöne Autos. Dann gibt's halt diese 3, 4 Spezialisten, die sich zu 4. eine S-Klasse teilen. Kennst du doch diese Blender-Geschichten? Das kennst du doch. Ja? So.
Ich habe immer gedacht, das sind reiche Leute.
Das sind reiche.
Das heißt, wir reden hier über ein Gruppenleasing.
Ferrari und ein leerer Kühlschrank. Was soll ich dir sagen?
Auch ein schöner Titel.
Okay.
Ihr haust aber Dinger raus, Alter.
Ich lauf warm.
Schreibe ich mir auch jetzt auf. Ferrari und ein leerer
Kühlschrank, genau. Ist auch cool. Also ich meine, ey, zu dem Zeitpunkt, wie alt war ich da? 24? Ist doch geil, mit einer schönen Schüssel rumzufahren. Und das Thema mit Mädels Das ist vielleicht auch nochmal ein extra Programmpunkt. Damit hatte ich nie ein Problem. Es war auch immer cool. Und ich musste auch nicht schön essen gehen. Es war einfach nur wirklich, ich gehe da raus, steige in mein schönes Auto, gehe wohin, trinke einen Espresso, unterhalte mich über irgendwelche schönen Uhren, verdiene einen Haufen Geld an dem Tag und dann geht's wieder nach Hause schlafen. Dann habe ich nochmal trainiert dazwischen und war ich glücklich. Es hat mir gereicht. Das ist Lifestyle. Nochmal, ich konnte machen, was ich will.
Bis?
Jeden Tag.
Bis zu dem Abend.
Bis die Tür aufgeflogen ist und ich in eine Langwaffe reingeguckt habe.
Dann würde ich auch dahin mal im Zeitschrank zurückgehen.
Ja.
Wir sind ja jetzt quasi mit in deinem Tag gewesen. Du hast gefrühstückt, sehr ausgiebig, sehr fitnessorientiert. Dann hast du trainiert. Hast dich um deine Familie gekümmert, genau. In deiner Drei-Zimmer-Wohnung, wo deine Mom vorher gewohnt
hat. Exakt, genau. Altbau.
Bis hierhin,
wir schon,
Altbau, Rohrdecken, wer mag das nicht?
Ja.
Bis hierhin alles ganz normal. Und dann habt ihr abends irgendwann eure Family-Routinen gehabt und habt euch irgendwie ins Bett gelegt und du hast auch überhaupt nichts geahnt. Du hast einen Lifestyle gehabt, den wir so ein bisschen angerissen haben.
Genau.
Den wir in den nächsten Folgen und Staffeln auch mit Sicherheit nochmal ein bisschen detaillierter besprechen. Yeah. Aber wir setzen uns jetzt alle in die Lage rein, liegst dann da.
Mhm.
Und bist ich eingeschlafen, hast du Fernsehen geguckt?
Seelenruhig eingeschlafen. Mit meiner Tochter auf dem Bauch.
Deine Tochter auf dem Bauch, deine Freundin neben dir.
Genau.
Also die lag da.
Am Ende, in meinem alten Kinderzimmer.
In deinem alten Kinderzimmer. Eigentlich ja eine Szene, wo man sagen kann,
ganz
okay.
Ganz normal.
Und eigentlich auch was, wo man sagen kann, ey, du hast gesagt, du musst was spüren. Hat dir das nicht ausgereicht?
Nein.
Das heißt, dieses von sagen, ich habe eine eigene Wohnung, ich habe einigermaßen Geld.
Ich habe eine Familie.
Du hast eine Familie. Gesunde Familie.
Gesunde Familie,
eine Tochter, bist selber quasi auch
bin
gesund.
Am Start. Alles
und
cool.
Irgendwie hast du auch jetzt, zumindest was deinen Tagesablauf betrifft, genug Motivation, die Sachen zu tun.
Ja.
Also du bist ja jetzt keiner gewesen, der da irgendwie...
Ich war nie faul. Ich war nie ein fauler Typ.
Der rumgelegen hat und das Leben bemitleidet hat.
Ja, ja.
Aber gleichzeitig hat dir es nicht ausgereicht.
Nein.
Weißt du warum? Also weil du hast gesagt, du musst irgendwas.
Weil ich ein Jäger bin. Ich folge nicht, ich jage. Und ich esse, bis ich satt bin. Und ich kann nicht aufhören. Ich kann einfach nicht aufhören.
Ja, aber warum?
Ich weiß nicht, was in mir ist, was mich so antreibt, was mich auch so rastlos macht. Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht finden wir es raus.
Vielleicht fehlt mir einfach eine wunderbare, liebe, süße, wunderschöne, intelligente Frau, die mir jeden Tag, wenn ich nach Hause komme...
Schatz, ich kann die Kommentare schon lesen von all den Frauen, mit denen du vorher zu tun hattest. Also das ist das Einzige, was mir gefehlt hat. Irgendwie.
Ey, ich war immer, guck mal, ich sag dir eins, ich war immer verliebt in die Idee der Liebe. Aber ich habe nie geliebt. Bis auf eine.
Die brauchen, glaube ich, mehr Staffeln, weil das sind hier alles so philosophische Geschichten. Ich bleibe jetzt aber mal bei unserem Skript. Wir sind jetzt im Bett.
Okay.
Scheinbar
wir sind
nicht,
im Bett.
Scheinbar hat dir das nicht ausgereicht.
Genau.
Du liegst jetzt da.
Ja. Yeah.
Und am Ende kommt ja jetzt gleich scheinbar ein Gefühl, nachdem du dich auch so ein bisschen gesehnt hast. Was ist passiert? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich liege jetzt da.
Du kannst es dir vorstellen.
Mit deinem Kind auf dem Arm.
Du kannst es dir vorstellen, wie, als wenn du schläfst und jemand haut dir eine Bratpfanne ins Gesicht.
Ja, der kann,
so kannst du es dir vorstellen.
Soll ich mir das vorstellen? Da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, ich auch.
Dann würde ich ausrasten.
So, pass auf. Ich kann halt, wie gesagt, nur ab dem Moment berichten, wo ich wirklich wach war. Es hat einfach nur geknallt.
Also
es hat
haben
geknallt.
Haben die das mit diesen Teilen gemacht, die man so kennt, diese Eisendinger, wo die dann so eine Tür...
Ich habe doch vorhin gesagt, Altbau. So eine Tür kannst du aufpusten.
Keine Ahnung, die müssen ja irgendwie da mit reinkommen. Das heißt, sie haben die aufgetreten.
Ja, wahrscheinlich. Da die
Wie
Tür,
viele Leute waren das?
Zu viele. Zu viele für drei Zimmer. Zu viele.
Okay, das heißt...
Die ganze Straße war auch komplett gesperrt. Also es war ein bisschen, fand ich ein bisschen überzogen. Habe ich dann auch den Herren gefragt, warum hier so ein Aufgebot, ja? Da waren irgendwie natürlich eine Hundestaffel, zwei oder drei Sixpacks, was viel zu viel ist. Nochmal ein ziviler Wagen, nochmal zwei normale Streifen, PKWs. Ganze Straße von vorn bis hinten abgesperrt. Die haben ein richtiges Theater gemacht. Also das war für mein Empfinden viel zu überzogen. Aber nochmal, wenn die sich natürlich über das gewisse Individuum ein bisschen informieren, wen die da überhaupt festnehmen, dann kann ich das dann auch vielleicht nachvollziehen, ja, dass sie natürlich aufs Nummer sicher gehen.
Also ist das quasi abhängig davon, wem man denkt zu verhaften und dann geht man gewisse Dinge durch.
Ich habe keine Ahnung.
Das heißt, die haben bei dir schon sehr groß aufgefahren.
Ja. Also, gibt immer größer und besser und immer kleiner und schwächer. Aber ich fand das schon auf jeden Fall eine die sind da schon auf jeden Fall nicht mit fast einer Hundertschaft bei mir reingekommen. Ja.
Das heißt am Ende, jemand haut dir mit der Bratpfanne im übertragenen Sinn auf den Kopf.
Genau, und dann bist du wach. Und
dann
bist was
du wach und dann, weil, dann hast du ja auch, was hast du an, Boxershorts?
Nee, pass auf. Ja, ich hatte so irgendwie Boxershort, mein Kind auf dem Bauch.
Also du warst praktisch einigermaßen nackt, so mäßig.
So, ja, wie man im Bett ist. Und dann das Erste, was ich gemacht habe, und da kann ich mich noch bis heute sehr gut dran erinnern. Ein anderer Freund von mir von damals in dem Stadtteil, wo ich groß geworden bin, der hat mit Heroin hat er was gemacht, ja. Und wir waren, haben auf der Parkbank gesessen, zu viert, zu fünft. Und dann kamen auch zivile Polizisten und haben den festgenommen. Was hat er gesagt? Weil der auch ein hochgradig aggressiver Typ war. Hochgradig. Gesagt, ich leiste keinen Widerstand. Weil der einfach keinen Bock hatte. Ja? Und genau, das ist mir in dem Moment, ist mir das eingefallen, weil ich hatte keinen Bock auf einen Gewehrkolben im Schädel. Ich habe gesagt, ey, ich leiste keinen Widerstand, alles gut. Hab mich umgedreht, Hände direkt so auf dem Rücken und hab mich festnehmen lassen. Also, ich wollte da auch nicht einen Helden spielen. Ja. Morgens um, was weiß ich, 4 Uhr, 5.30 Uhr. Also, du kennst die Story mit den Uhrzeiten, das haben wir ja davor schon mal besprochen. Dass das nicht wirklich christlich war. Was haben wir da gesagt, irgendwas? Mit den Uhrzeiten, wo sie reinkommen dürfen.
Ach so, ja, das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, dass man, also müssen die sich nicht an irgendwelche Öffnungszeiten halten.
Genau, ganz genau. Frage. Später, als ich im Gefängnis war, gab es dann dieses Thema so, die dürfen doch nur zu dir rein ab, keine Ahnung, 5.30 Uhr morgens. Ja, das heißt, Banditen brauchen auch Nachtruhe, Banditen müssen schlafen.
Banditen müssen schlafen, tatsächlich.
Ja. Weiß ich mein, und das ist mir dann nachher erst klar geworden, dass die einfach viel zu früh zu mir reingekommen sind, was aber auch nicht, who gives a fuck.
Ja,
aber es ist eine nette Side-Story, dass sie einfach...
Side-Story, dass sie sich nicht an die Öffnungszeiten
gehalten. Genau.
Die Situation ist ja jetzt folgende, deine Freundin liegt ja auch da, wie hat die reagiert? Hat die auch damit gerechnet oder ist die aus allen Wolken gefallen?
Nee, die ist auch ein Gangster gewesen. Die ist auch mit allen Wassern gewaschen gewesen. Ich glaube, die hat sich auch krass erschreckt, klar, ich habe mich auch erschreckt. Wenn du seelenruhig schläfst und die Tür auffliegt und du in Laser und Läufe, Pistolenläufe guckst, das ist ja auch nicht alltäglich. Passiert zwar manchmal, ist auch vorher schon mal passiert, aber das ist nicht alltäglich.
Ja, krasse Situation. Und am Ende nimmt es dann seinen normalen Lauf, dass man dann quasi mitgenommen wird.
Ja.
Sagen die einem irgendwie, warum?
Nee, also wie ich auch vorhin schon gesagt habe, mit Bundesland übergreifend habe ich meine Sachen gemacht. Ich bin dann nämlich aufs erste Polizeirevier, Miquel, gekommen. Mhm. Diese Zellen, asozial. Lieber so eine dreckige Scheißzelle als so was Steriles. Die sind so steril, da wirst du ja verrückt. Da war ich dann erstmal eine Nacht und dann hat mich die Baden-Württemberger Polizei abgeholt. Mit der Ansage im Auto, ey, wenn du Dinger probierst, wir können auch kämpfen. Ich so, okay. Und dann habe ich mich erstmal hinten in diesen Bus reingesetzt und habe gepennt, bis ich in Stuttgart angekommen bin. Ich glaube, Tübingen war es. Tübingen bin ich angekommen. Ja, in so ein kleines Revier. Ja. Aber ich habe in der ganzen Zeit eigentlich nur geschlafen im Auto. Ich hatte da jetzt nicht wirklich...
krass.
Ja.
Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und bin auch froh, dass es erst Folge 1 hier ist und dass wir noch viele Folgen haben, wo ich weiterhin probieren kann, dich das zu fragen und das probieren zu verstehen, weil ich würde wahrscheinlich anfangen zu weinen und sagen, Alter, was habe ich denn da gemacht? Jetzt muss ich hier in so einem Ding schlafen, Alter, ich kann jetzt nicht mehr essen, was ich will und kann auch nicht mehr mit meinen Leuten irgendwie
was machen. Bro, du würdest anfangen zu weinen, weil du das nicht bist.
Was?
Du bist kein Gangster.
Und das heißt.
Ja, ey.
Natürlich bin ich kein Gangster. Offensichtlich nicht, Alter. Ich habe letztes Mal schon geheult, als ich mir einen Finger geschnitten habe.
Nein, also ich meine, guck mal, ich will das jetzt auch nicht, ich will es nicht so glorifizieren, das Gangster auch und sonst was.
Sendung nicht machen.
Aber ist es mir wichtig, einfach zu sagen, wenn du dieses Betriebssystem laufen hast und wenn du einigermaßen gut in dem bist, was du tust und funktionierst, dann das ist das Letzte gewesen, an was ich gedacht hätte, zu heulen. Das Allerletzte. Wirklich, also ich habe da überhaupt keine traurigen Einflüsse gehabt in diesem scheiß Van da nach Stuttgart. Überhaupt gar nicht. Es war so, wie es ist. Oder es war so, wie es war.
Das heißt, unsere Folge heute endet in Stuttgart. Du sitzt dann da in der Zelle.
Mhm.
Baden-Württembergische Polizei hat dir gesagt, Bruder, was du kannst, können wir auch.
Die Polizei generell.
Haben dich jetzt erwischt.
Ja.
wie es dazu kommen konnte und chronologisch mal alles aufgearbeitet, was ich alles auch für Fragen habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nach der Folge mehr Fragen, als ich vorher hatte. Das kommt in den nächsten Folgen, meine lieben Freunde da draußen. Deswegen machen wir das hier, aber wir haben jetzt quasi diese Folge damit beendet, dass du in Stuttgart im Gefängnis sitzt und wir dann quasi...
Erst in Tübingen,
dann in Stuttgart. Das werden wir auch, wie gesagt, über die Zeit im Gefängnis habe ich auch unfassbar viele Fragen.
Da sind noch sehr viele Sachen gelaufen.
Ist quasi nur ein kleiner Aufgalopp gewesen, liebe Freunde. Diesen Podcast werdet ihr irgendwie gefunden haben. Wenn ihr Bock habt, den zu gucken, dann gibt das auf YouTube auf jeden Fall auch uns beide irgendwie zu sehen. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein bei den ein oder anderen Stories, wie da auch die Reaktionen von uns beiden sind. Ansonsten kennt ihr die Kanäle, ich glaube, YouTube, Spotify, überall, wo es halt Podcasts gibt. Irgendwie scheint ihr den Podcast ja gefunden zu haben. Also wisst ihr schon mal einen Ausspielweg. Es gibt auf jeden Fall auch alle anderen. Und wir können es nach der ersten Folge schon sagen, Rafa, die ganzen Sachen, die du mir vorher schon so erzählt hast und die wir jetzt hier so ein bisschen auch in der Struktur aufarbeiten wollen, können die Leute auch live sehen.
100%.
Wir kommen am 14.11. in die Cass. Es werden treue Verurteilt-Fans auch kennen. Das heißt, 14.11.2026 wird es das, was wir hier machen, in live komprimierter Form auch live geben und quasi, ja, so ein Roundup der ersten Staffel.
Ganz genau.
Wird es quasi in anderthalb Stunden, zwei Halbzeiten auf der Bühne geben. Ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf, ob die Live-Show dann U-Bahn und Porsche oder Ferrari und leerer Kühlschrank heißen wird, werden wir da noch sehen. Wir bedanken uns, ich bedanke mich bei dir, Rafa, für deine Aufenthalt.
Na klar.
Und wir bedanken uns bei Liveframe und Oliver Rasch, dass wir das hier machen dürfen und wir bedanken uns bei allen Leuten, die das unterstützen. Ich hoffe, dass das so ist. Ciao, ciao, Mama. Bam.
Sie hörten Banditen müssen schlafen. Eine Produktion der Liveframe Podcast Studios. Produzent und Redakteur Oliver Rasch. Bild, Ton und Schnitt Nikolai Wilfling. Die erste Staffel, überall, wo es Podcasts gibt.